Der grüne Drache gut im Saft. Kafkas surrealer Humor und das traumhafte innere Leben. Lesung von Charlotte Eigner im Franz Kafka Gedenkraum Kierling am 3. Juni 2019 im Rahmen der Franz Kafka Gesellschaft. Zunächst einführende Worte von Alfred Schmidt.
Thomas Mann schreibt im Vorwort zur englischen Übersetzung des Schlossromans, Zitat, Kafka war ein Träumer und seine Dichtungen sind oft ganz und gar im Charakter des Traumes konzipiert und gestaltet. Sie ahmen die alogische und beklommene Narretei der Träume, dieser wunderlichen Schattenspiele des Lebens, zum Lachen genau nach. Bedenkt man aber, dass das Lachen, das Tränenlachen aus höheren Gründen das Beste ist, was wir haben, was uns bleibt, so wird man mit mir geneigt sein, Kafkas liebevolle Fixierungen zum Lesenswertesten zu rechnen, was die Weltliteratur hervorgebracht hat. Ganz ähnlich der Eindruck von Hermann Hesse. Zitat, wer die Welt dieses Dichters zum ersten Mal betritt, findet sich in ein Reich von Visionen verirrt, welchen bald eine geisterhafte Unwirklichkeit, bald eine dem Traum ähnliche glühende Überwirklichkeit eignet. Zitat Ende. Dass Kafkas gesamtes literarisches Werk eine ganz eigentümliche Verwandtschaft zu Träumen aufweist, genauso wie die Bilder mancher Surrealisten, ist von seinen Interpreten oft und bereits sehr früh festgestellt worden. Und Kafka selbst hätte dem wohl zugestimmt. An einer bekannten Stelle in seinen Tagebüchern heißt es, der Sinn für die Darstellung meines traumhaften inneren Lebens hat alles andere ins Nebensächliche gerückt. Mit diesem engen Bezug zu Träumen ist eine ganz wesentliche, vielleicht die bestimmende Charakteristik von Kafkas Schreiben angesprochen. Die heutige Lesung ist diesem Thema gewidmet. Es ist die Atmosphäre des Traumes, bisweilen eines Albtraumes, der Kafkas Literatur so eigentümlich und unverwechselbar macht. Von seinen ersten Texten an ist diese Eigenschaft ausgeprägt. Denkt man etwa an die fantastische Atmosphäre in der Beschreibung eines Kampfes, von der wir gleich zu Beginn einen Auszug hören werden. Kafkas Texte sind nicht an die Gesetze der Logik unserer alltäglichen Wirklichkeit gebunden. Sie schaffen eine eigene zwingende Realität, die uns so unmittelbar anspricht wie ein Traumerlebnis. Das unterscheidet ihn von seinen Zeitgenossen und engsten literarischen Freunden wie Max Brod oder Oskar Baum, die einer traditionellen, realistischen Erzählweise verbunden bleiben. Kafka hat eine Abscheu vor allem künstlich konstruierten in der Literatur. Was er sucht, ist ein Schreiben aus dunklen, unbewussten Quellen, die der vernünftigen Kontrolle entzogen sind, genau wie die Träume. Er nennt sein Schreiben in einem Brief an Max Brod ein Hinabsteigen zu den dunklen Mächten, als ein, Zitat, Entfesseln von Natur aus gebundener Geister, fragwürdige Umarmungen, und was alles noch unten vor sich gehen mag, von dem man oben nichts weiß, wenn man im Sonnenlicht Geschichte schreibt. Vielleicht gibt es auch ein anderes Schreiben. Ich kenne nur dies. In der Nacht, wenn die Angst mich nicht schlafen lässt, kenne ich nur dies. Kafka interessiert sich nicht für das Schreiben von konstruierten, im hellen Licht der Vernunft ausgedachten Geschichten. Es geht ihm darum, sich den unbewussten Quellen seiner Inspiration zu öffnen. Sein Schreiben ist eng verwandt mit Traumprotokollen, ein Festhalten von Visionen, die ihn überfallen, die er aber nicht willkürlich herbeiführen kann. Ein Problem, das sich daraus ergibt, ist die Produktion von längeren, zusammenhängenden Texten, denn wie lässt sich ein Traum, eine Vision an der Stelle fortsetzen, wo sie in der vorigen Nacht endete? Kafka möchte daher Geschichten in einem Stück schreiben, in einem ununterbrochenen Prozess der Inspiration, so wie er das Urteil in einer Nacht, in einem Zug niederschreibt, wie er in seinem Tagebuch festhält. Und das ist wohl der Grund, warum seine großen Romane alle Fragmente bleiben. Sie werden im Anschluss eine Vielzahl an kleinen, oft ganz kurzen Skizzen hören, in denen dieser traumhafte Charakter seines Schreibens besonders zum Ausdruck kommt. Dass Kafka tatsächlich sehr intensiv träumte und seine Träume auch sehr genau erinnerte, beweisen die zahlreichen Traumprotokolle, die er in seinen Tagebüchern, aber auch in seinen Briefen festhält. Er klagt nicht nur einmal, dass die Heftigkeit der Träume seinen Schlaf stört und seine Erholung verhindert. Zitat: Ich kann nicht schlafen, nur Träume, kein Schlaf, notierte er am 21. Juli 1913 in seinem Tagebuch. Und im Oktober 1911 lesen wir: Schlaflose Nacht, schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde aber wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig wach, habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen zu haben, habe die Arbeit des Einschlafens von neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen. Und von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen fünf so, dass ich zwar schlafe, dass aber starke Träume mich gleichzeitig wach halten. Neben mir schlafe ich förmlich, während ich selbst mit Träumen mich herumschlagen muss. Gegen fünf ist die letzte Spur von Schlaf verbraucht. Ich träume nur, was anstrengender ist als Wachen. Tagebuch vom 2.10.1911. Neben den echten Träumen beschreibt Kafka immer wieder auch Tagträume oder zwanghafte Visionen, die ihn im Halbschlaf überkommen. Zitat: Als ich heute Nachmittag im Bett lag und jemand einen Schlüssel im Schloss rasch umdrehte, hatte ich einen Augenblick lang Schlösser auf dem ganzen Körper, wie auf einem Kostümball, und in kurzen Zwischenräumen wurde einmal hier, einmal dort ein Schloss geöffnet oder zugesperrt. Die Grenzen zwischen Traum und Wachen verwischen sich. Zwischen seinen Träumen, Tagträumen und Halbschlafvisionen und jenem ekstatischen, inspirierten Schreiben, das er sucht, gibt es keine scharfen Trennlinien. Es ist ein kontinuierlicher Übergang. An einer interessanten Stelle in den Tagebüchern spricht er von der Macht der Träume, die schon vor dem Einschlafen ins Wachen gleichsam hinüberstrahlen. Zitat: Um möglichst schwer zu sein, was ich für das Einschlafen für gut halte, hatte ich die Arme gekreuzt und die Hände auf die Schultern gelegt, so dass ich da lag wie ein bepackter Soldat. Wieder war es die Kraft meiner Träume, die schon ins Wachsein vor dem Einschlafen strahlen, die mich nicht schlafen ließ. Das Bewusstsein meiner dichterischen Fähigkeiten ist am Abend und am Morgen unüberblickbar. Ich fühle mich gelockert bis auf den Boden meines Wesens und kann aus mir heben, was ich nur will. Genau in jenem seltsamen Übergangszustand zwischen Träumen und Wachen fühlt Kafka seine dichterischen Fähigkeiten entspringen. Wenn es ihm gelingt, sich diesem Hinüberstrahlen der Träume zu öffnen, gelingt sein Schreiben. Nun könnte man aber mit Recht einwenden: Was gehen uns Kafkas Träume an? Führt diese Art des traumhaften Schreibens nicht in eine fantastische Beliebigkeit, die uns bestenfalls etwas über Kafkas Psyche offenbart? Denn Träumen tun wir schließlich alle. Warum sollten Kafkas Träume also eine besondere Bedeutung haben? Ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten. Was hinzukommt, ist zum einen die ungeheure Virtuosität seiner Sprache, zweitens aber, und das scheint mir ein entscheidender Grund zu sein, ist Kafkas traumhaftes Schreiben eben gerade nicht eine Flucht aus der Wirklichkeit in willkürliche Fantasiewelten, sondern ein tieferes Eindringen in sie. Milan Kundera schreibt, Zitat: Denn die wirkliche Welt zu erfassen, gehört zur Definition des Romans. Wie aber soll man sie erfassen und sich zugleich einem bezaubernden Spiel der Fantasie hingeben? Wie soll man genau sein bei der Analyse der Welt und gleichzeitig verantwortungslos, frei den spielerischen Träumereien? Kafka hat es verstanden, dieses gewaltige Rätsel zu lösen. Er hat eine Bresche in die Mauer des Wahrscheinlichen geschlagen. Die Bresche, durch die ihm viele andere gefolgt sind. Fellini, Marquez, Fuentes, Rushdie, nicht um der Wirklichkeit in der Art der Romantiker zu entfliehen, sondern um sie besser zu erfassen. Das Problem bei der Auswahl der Texte zum heutigen Abend war, dass nahezu jeder Text Kafkas zum heutigen Thema passen würde. Denken Sie etwa an die Erzählung »Ein Landarzt«, die sich wie ein durchgehender Traumbericht liest. Wir haben uns aber für kleinere, eher unbekannte Textfragmente entschieden, weil sie diesen Charakter einer über den Autor unkontrolliert hereinbrechenden Traumvision besonders deutlich zum Ausdruck bringen. Eines der wiederkehrenden Motive in diesen Traumwelten Kafkas ist das des ungebetenen Gastes. Geschichten, in denen plötzlich auf undurchsichtige Weise unbekannte Menschen, Tiere oder auch Dinge in unserer Alltagswelt auftauchen, die unsere gewohnte Ordnung erschüttern. Das Kind, das wie ein Gespenst sich ins Zimmer drängt, im Text unglücklich sein aus der Betrachtung, oder ein übergroßes Ei oder ein grüner Drache und so fort. Erscheinungen, die Kafka gleichsam direkt aus dem Unbewussten ohne kontrollierende Zensur der Vernunft ins Leben seiner Protagonisten einbrechen lässt. Gerade das Fragmentarische dieser Geschichten, die oft nach wenigen Zeilen wieder abbrechen, verstärkt den Eindruck des Traumbildes, das Kafka hier mit wenigen Sätzen festzuhalten versucht. Albtraumhafte Vorstellungen, wie die Gefängniszelle, die an einer Seite ins bodenlose Nichts abfällt, oder die Theaterbrüstung, die sich plötzlich als Rücken eines lebenden Mannes herausstellt, oder der Weltrekordschwimmer, der vor der jubelnden Menge bekennen muss, gar nicht schwimmen zu können. Eine Geschichte, für die es übrigens ein ganz reales Vorbild gab, wie Rainer Stach festgehalten hat, nämlich die Schwimmolympiade in Antwerpen 1920, die wenige Tage vor der Niederschrift dieser Geschichte stattfand. Ganz ähnlich wie Freud von der Verarbeitung von Tagesresten im Traum spricht, verarbeitet auch Kafka Eindrücke, Nachrichten in seinen Texten. Diesen visionären Bildern, die Kafka festhält und die Sie nun hören werden, gegenüber steht sein Staunen. Zitat, über die Festigkeit, mit der die Menschen das Leben zu tragen wissen, von der Kafka in einem Brief an Max Brod spricht, der das Ende dieser Lesung bilden wird.
»21. Juni 1913. Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe. Aber wie mich befreien und sie befreien, ohne zu zerreißen und tausendmal lieber zerreißen, als sie in mir zurückhalten oder begraben. Dazu bin ich ja hier, das ist mir ganz klar.« Beschreibung eines Kampfes. Auszüge. Schon sprang ich im Schwung, als sei es nicht das erste Mal, meinem Bekannten auf die Schultern und brachte ihn dadurch, dass ich meine Fäuste in seinen Rücken stieß, in einen leichten Trab. Als er aber noch ein wenig widerwillig stampfte und manchmal sogar stehen blieb, hackte ich mehrmals mit meinen Stiefeln in seinen Bauch, um ihn munterer zu machen. Es gelang, und wir kamen schnell genug in das Innere einer großen, aber noch unfertigen Gegend. Die Landstraße, auf der ich ritt, war steinig und stieg bedeutend, aber gerade das gefiel mir und ich ließ sie noch steiniger und steiler werden. Sobald mein Bekannter stolperte, riss ich ihn an seinem Kragen in die Höhe und sobald er seufzte, boxte ich ihn in den Kopf. Dabei fühlte ich, wie gesund mir der Ausritt in dieser guten Luft war, und um ihn noch wilder zu machen, ließ ich einen starken Gegenwind in langen Stößen in uns blasen. Jetzt übertrieb ich auch auf den breiten Schultern meines Bekannten die springende Bewegung, und während ich mich mit beiden Händen fest an seinem Halse hielt, beugte ich weit meinen Kopf zurück und betrachtete die mannigfaltigen Wolken, die, schwächer als ich, schwerfällig mit dem Winde flogen. Ich lachte und zitterte vor Mut. Mein Rock breitete sich aus und gab mir Kraft. Dabei presste ich meine Hände kräftig ineinander, wodurch ich allerdings meinem Bekannten würgte. Erst als mir der Himmel allmählich durch die Äste der Bäume, die ich an der Straße wachsen ließ, verdeckt wurde, besann ich mich. »Ich weiß nicht«, rief ich ohne Klang. »Ich weiß ja nicht. Wenn niemand kommt, dann kommt eben niemand. Ich habe niemandem etwas Böses getan. Niemand hat mir etwas Böses getan. Niemand aber will mir helfen. Lauter niemand. Aber so ist es doch nicht. Nur, dass mir niemand hilft. Sonst wäre lauter niemand hübsch. Ich würde ganz gerne, was sagen Sie dazu, einen Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter niemand machen. Natürlich ins Gebirge, wohin denn sonst? Wie sich diese niemand aneinander drängen, diese vielen quergestreckten oder eingehängten Arme, diese vielen Füße, durch winzige Schritte getrennt. Versteht sich, dass alle im Frack sind? Wir gehen so lala. Ein vorzüglicher Wind fährt durch die Lücken, die wir und unsere Gliedmaßen offen lassen. Die Hälse werden im Gebirge frei. Es ist ein Wunder, dass wir nicht singen. Da fiel mein Bekannter, und als ich ihn untersuchte, fand ich, dass er am Knie schwer verwundet war. Da er mir nicht mehr nützlich sein konnte, ließ ich ihn nicht ungern auf den Steinen und pfiff nur einige Geier aus der Höhe herab, die sich gehorsam mit ernstem Schnabel auf ihn setzten, um ihn zu bewachen. Was sind das für Tage, die ich verbringe? Warum ist alles so schlecht gebaut, dass bisweilen hohe Häuser einstürzen, ohne dass man einen äußeren Grund finden könnte? Ich klettere dann über die Schutthaufen und frage jeden, dem ich begegne, wie konnte das nur geschehen? In unserer Stadt ein neues Haus. Das wievielte ist es heute schon? Bedenken Sie doch. Da kann mir keiner antworten. Oft fallen Menschen auf der Gasse und bleiben tot liegen. Da öffnen alle Geschäftsleute ihre mit Waren verhangenen Türen, kommen gelenkig herbei, schaffen den Toten in ein Haus, kehren zurück, lächeln um Mund und Augen und das Gerede fängt an. Guten Tag. Der Himmel ist blass. Ich verkaufe viele Kopftücher. Ja, der Krieg. Ich eile ins Haus und nachdem ich mehrere Male die Hand mit dem gebogenen Finger furchtsam gehoben habe, klopfe ich endlich an das Fensterchen des Hausmeisters. Guter Mann, sage ich, mir ist, als wäre vor kurzem ein toter Mensch zu Ihnen gebracht worden. Wären Sie nicht so freundlich, ihn mir zu zeigen? Und da er den Kopf schüttelt, als könne er sich nicht entschließen, füge ich hinzu, nehmen Sie sich in Acht. Ich bin Geheimpolizist und will sofort den Toten sehen. Jetzt ist er nicht mehr unentschlossen. Hinaus, schreit er. Gewöhnt sich dieses Gesindel schon daran, hier jeden Tag herumzukriechen? Hier ist kein Toter. Vielleicht im Nebenhaus. Ich grüße und gehe. Aus den Oktavheften. Als ich abend nach Hause kam, fand ich in der Mitte des Zimmers ein großes, ein übergroßes Ei. Es war fast so hoch wie der Tisch und entsprechend ausgebaucht. Leise schwankte es hin und her. Ich war sehr neugierig, nahm das Ei zwischen die Beine und schnitt es vorsichtig mit dem Taschenmesser in zwei. Es war schon ausgetragen. Zerknitternd fiel die Schale auseinander und hervorsprang ein storchartiger, noch federloser, mit zu kurzen Flügeln die Luft schlagender Vogel. »Was willst du in unserer Welt?« hatte ich Lust zu fragen, hockte mich vor den Vogel nieder und sah ihm in seine ängstlich zwinkernden Augen. Aber er verließ mich und hüpfte die Wände entlang, halb flatternd, wie auf wehen Füßen. Einer hilft dem anderen, dachte ich, packte auf den Tisch mein Abendessen aus und winkte dem Vogel, der drüben gerade seinen Schnabel zwischen meine paar Bücher bohrte. Gleich kam er zu mir, setzte sich, offenbar schon ein wenig eingewöhnt, auf einen Stuhl. Mit pfeifendem Atem begann er, die Wurstschnitte, die ich vorhin gelegt hatte, zu beschnuppern, spießte sie aber lediglich auf und warf sie mir wieder hin. Ein Fehler, dachte ich. Natürlich, man springt nicht aus dem Ei, um gleich mit Wurstessen anzufangen. Hier wäre Frauenerfahrung nötig. Und ich sah ihn scharf an, ob ihm vielleicht seine Essenswünsche von außen abzulesen wären. Kommt er, fiel mir dann ein, aus der Familie der Störche, dann werden ihm gewiss Fische lieb sein. Nun, ich bin bereit, sogar Fische ihm zu verschaffen. Allerdings nicht umsonst. Meine Mittel erlauben mir nicht mehr, einen Hausvogel zu halten. Bringe ich also solche Opfer, will ich einen gleichwertigen, lebenderhaltenden Gegendienst. Er ist ein Storch. Möge er mich also, bis er ausgewachsen und von meinen Fischen gemästet ist, mit in die südlichen Länder nehmen. Längst schon verlangt es mich, dorthin zu reisen, und nur mangels Storchflügel habe ich es bisher unterlassen. Sofort holte ich Papier und Tinte, tauchte des Vogels Schnabel ein und schrieb, ohne dass mir vom Vogel irgendein Widerstand entgegengesetzt worden wäre, Folgendes. Ich, storchartiger Vogel, verpflichte mich für den Fall, dass du mich mit Fischen, Fröschen und Würmern, diese zwei letzteren Lebensmittel, fügte ich der Billigkeit halber hinzu, bis zum Pflückewerden nährst, dich auf meinem Rücken in die südlichen Länder zu tragen. Dann wischte ich den Schnabel rein und hielt dem Vogel nochmals das Papier vor Augen, ehe ich es zusammenfaltete und in meine Brieftasche legte. Dann aber lief ich gleich um Fische. Diesmal musste ich sie teuer bezahlen, doch versprach mir der Händler nächstens immer verdorbene Fische und reichlich Würmer für billigen Preis bereitzustellen. Vielleicht würde die südliche Fahrt nicht gar zu teuer werden. Und es freute mich zu sehen, wie das Mitgebrachte dem Vogel schmeckte. Glucksend wurden die Fische hinabgeschluckt und füllten das rötliche Bäuchlein. Tag für Tag, unvergleichlich mit Menschenkindern, machte der Vogel Fortschritte in seiner Entwicklung. Zwar verließ der unerträgliche Gestank der faulen Fische nicht mehr mein Zimmer, und nicht leicht war es, den Unrat des Vogels immer aufzufinden und zu beseitigen, auch verbot die Winterkälte und die Kohlenteuerung die außerordentlich nötige Lüftung. Was tat es? Kam das Frühjahr, schwamm ich in leichten Lüften dem strahlenden Süden zu. Die Flügel wuchsen, bedeckten sich mit Federn, die Muskeln erstarkten. Es war Zeit, mit den Flugübungen zu beginnen. Leider war keine Storchmutter da. Wäre der Vogel nicht so willig gewesen, mein Unterricht hätte wohl nicht genügt. Aber offenbar sah er ein, dass er durch peinliche Aufmerksamkeit und größte Anstrengung die Mängel meiner Lehrbefähigung ausgleichen müsse. Wir begannen mit dem Sesselflug. Ich stieg hinauf, er folgte. Ich sprang mit ausgebreiteten Armen hinab, er flatterte hinterher. Später gingen wir zum Tisch über und zuletzt zum Schrank. Immer aber wurden alle Flüge systematisch viele Mal wiederholt. Ich ruderte auf einem See. Es war in einer rund gewölbten Höhle ohne Tageslicht, aber doch war es hell, ein klares, gleichmäßiges, von dem bläulich-blassen Stein herabstrahlendes Licht. Trotzdem kein Luftzug zu spüren war, gingen die Wellen hoch. Aber nicht so, dass eine Gefahr für mein kleines, aber festes Boot bestanden hätte. Ich ruderte ruhig durch die Wellen, dachte aber kaum ans Rudern. Ich war nur damit beschäftigt, mit allen meinen Kräften die Stille in mich aufzunehmen, die hier herrschte. Eine Stille, wie ich sie bisher in meinem Leben niemals gefunden hatte. Es war wie eine Frucht, die ich noch nie gegessen hatte und die doch die nahrhafteste von allen Früchten war. Ich hatte die Augen geschlossen und trank sie in mich. Freilich nicht ungestört. Noch war die Stille vollkommen, aber fortwährend drohte eine Störung. Noch hielt irgendetwas den Lärm zurück, aber er war vor der Tür, platzend vor Lust, endlich loszubrechen. Ich rollte die Augen gegen ihn, der nicht da war. Ich zog ein Ruder aus der Klammer, stand auf im schwankenden Boot und drohte mit dem Ruder ins Leere. Noch blieb es still und ich ruderte weiter. Der große Schwimmer. Der große Schwimmer, riefen die Leute. Ich kam von der Olympiade in X, wo ich einen Weltrekord im Schwimmen erkämpft hatte. Ich stand auf der Freitreppe des Bahnhofs meiner Heimatstadt. Wo ist sie? Und blickte auf die in der Abenddämmerung undeutliche Menge. Ein Mädchen, dem ich flüchtig über die Wange strich, hängte mir flink eine Schärpe um, auf der in einer fremden Sprache stand, dem olympischen Sieger. Ein Automobil fuhr vor, einige Herren drängten mich hinein, zwei Herren fuhren auch mit, der Bürgermeister und noch jemand. Gleich waren wir in einem Festsaal. Von der Galerie herab sang ein Chor, als ich eintrat. Alle Gäste, es waren Hunderte, erhoben sich und riefen im Takt einen Spruch, den ich nicht genau verstand. Links von mir saß ein Minister. Ich weiß nicht, warum mich das Wort bei der Vorstellung so erschreckte. Ich maß ihn wild mit den Blicken, besann mich aber bald. Rechts saß die Frau des Bürgermeisters, eine üppige Dame. Alles an ihr, besonders in der Höhe der Brüste, schien mir voll Rosen und Straußfedern. Mir gegenüber saß ein dicker Mann mit auffallend weißem Gesicht. Seinen Namen hatte ich bei der Vorstellung überhört. Er hatte die Ellbogen auf den Tisch gelegt. Es war ihm besonders viel Platz gemacht worden, sah vor sich hin und schwieg. Rechts und links von ihm saßen zwei schöne, blonde Mädchen. Lustig waren sie, immerfort hatten sie etwas zu erzählen, und ich sah von einer zur anderen. Weiterhin konnte ich trotz der reichen Beleuchtung die Gäste nicht scharf erkennen. Vielleicht, weil alles in Bewegung war, die Diener umherliefen, die Speisen gereicht, die Gläser gehoben wurden. Vielleicht war alles sogar allzu sehr beleuchtet. Auch war eine gewisse Unordnung, die einzige übrigens, die darin bestand, dass einige Gäste, besonders Damen, mit dem Rücken zum Tisch gekehrt saßen, und zwar so, dass nicht etwa die Rückenlehne des Sessels dazwischen war, sondern der Rücken den Tisch fast berührte. Ich machte die Mädchen mir gegenüber darauf aufmerksam, aber während sie sonst so gesprächig waren, sagten sie diesmal nichts, sondern lächelten mich nur mit langen Blicken an. Auf ein Glockenzeichen, die Diener erstarrten zwischen den Sitzreihen, erhob sich der Dicke gegenüber und hielt eine Rede. Warum nur der Mann so traurig war? Während der Rede betupfte er mit dem Taschentuch das Gesicht. Das wäre ja hingegangen. Bei seiner Dicke, der Hitze im Saal, der Anstrengung des Redens wäre das verständlich gewesen. Aber ich merkte deutlich, dass das Ganze nur eine List war, die verbergen sollte, dass er sich die Tränen aus den Augen wischte. Nachdem er geendet hatte, stand natürlich ich auf und hielt auch eine Rede. Es drängte mich geradezu zu sprechen, denn manches schien mir hier und wahrscheinlich auch anderswo der öffentlichen und offenen Aufklärung bedürftig. Darum begann ich. Geehrte Festgäste, ich habe zugegebenermaßen einen Weltrekord. Wenn Sie mich aber fragen würden, wie ich ihn erreicht habe, könnte ich Ihnen nicht befriedigend antworten. Eigentlich kann ich nämlich gar nicht schwimmen. Seit jeher wollte ich es lernen, aber es hat sich keine Gelegenheit dazu gefunden. Wie kam es nun aber, dass ich von meinem Vaterland zur Olympiade geschickt wurde? Das ist eben auch die Frage, die mich beschäftigt. Zunächst muss ich feststellen, dass ich hier nicht in meinem Vaterland bin und trotz großer Anstrengung kein Wort von dem verstehe, was hier gesprochen wird. Das Naheliegendste, wäre nun an eine Verwechslung zu glauben. Es liegt aber keine Verwechslung vor. Ich habe den Rekord, bin in meine Heimat gefahren, heiße so, wie sie mich nennen. Bis dahin stimmt alles. Von da ab aber stimmt nichts mehr. Ich bin nicht in meiner Heimat, ich kenne und verstehe sie nicht. Nun aber noch etwas, was nicht genau, aber doch irgendwie der Möglichkeit einer Verwechslung widerspricht. Es stört mich nicht sehr, dass ich sie nicht verstehe, und auch sie scheint es nicht sehr zu stören, dass sie mich nicht verstehen. Von der Rede meines geehrten Herrn Vorredners glaube ich nur zu wissen, dass sie trostlos traurig war. Aber dieses Wissen genügt mir nicht nur, es ist mir sogar noch zu viel. Und ähnlich verhält es sich mit allen Gesprächen, die ich seit meiner Ankunft hier geführt habe. Doch kehren wir zu meinem Weltrekord zurück. Aus den Notizheften. Ich saß in der Loge, neben mir meine Frau. Es wurde ein aufregendes Stück gespielt. Es handelte von Eifersucht. Gerade hob in einem strahlenden, von Säulen umgebenen Saal ein Mann den Dolch gegen seine langsam zum Ausgang hin strebende Frau. Gespannt beugte man sich über die Brüstung. Ich fühlte an meiner Schläfe das Lockenhaar meiner Frau. Da zuckten wir zurück. Etwas bewegte sich auf der Brüstung. Was wir für die Samtpolsterung der Brüstung gehalten hatten, war der Rücken eines langen, dünnen Mannes, der genauso schmal wie die Brüstung bis jetzt bäuchlings dagelegen war und sich jetzt langsam wendete, als suche er eine bequemere Lage. Meine Frau hielt sich zitternd an mich. Ganz nah vor mir war sein Gesicht. Schmäler als meine Hand, peinlich rein wie eine Wachsfigur mit schwarzem Spitzbart. »Warum erschrecken Sie uns?« rief ich. »Was treiben Sie hier?« »Entschuldigung«, sagte der Mann. »Ich bin ein Verehrer Ihrer Frau. Ihre Ellbogen auf meinem Körper fühlen macht mich glücklich.« »Emil, ich bitte dich, schütze mich«, rief meine Frau. »Auch ich heiße Emil«, sagte der Mann, stützte den Kopf auf eine Hand und lag da wie auf einem Ruhebett. »Komm zu mir, süßes Frauchen.« »Sie Lump«, sagte ich, »noch ein Wort und Sie liegen unten im Parterre.« Und als sei ich sicher, dass dieses Wort noch kommen werde, wollte ich ihn schon hinunterstoßen. Aber das war nicht so einfach. Er schien doch fest zur Brüstung zu gehören. Er war wie eingebaut. Ich wollte ihn wegwälzen, aber es gelang nicht. Er lachte nur und sagte, »Lass das, du kleiner Dummer. Entkräfte dich nicht vorzeitig. Der Kampf beginnt erst und wird allerdings damit enden, dass deine Frau meine Sehnsucht erfüllt.« »Niemals«, rief meine Frau, und dann zu mir gewendet, »also bitte stoß ihn doch schon hinunter.« »Ich kann es nicht«, rief ich. »Du siehst doch, wie ich mich anstrenge. Aber es ist hier irgendein Betrug und es geht nicht.« oh weh«, klagte meine Frau, »was wird aus mir werden?« »Sei ruhig«, sagte ich, »ich bitte dich. Durch deine Aufregung machst du es nur Ärger. Ich habe jetzt einen neuen Plan. Ich werde mit meinem Messer hier den Samt aufschneiden und dann das Ganze mit dem Kerl hinunter ausschütten.« Aber nun konnte ich mein Messer nicht finden. »Weißt du nicht, wo ich mein Messer habe?«, fragte ich. »Sollte ich es im Mantel gelassen haben?« Fast wollte ich in die Garderobe laufen, da brachte mich meine Frau zur Besinnung. »Jetzt willst du mich allein lassen, Emil«, rief sie. »Aber wenn ich kein Messer habe«, rief ich zurück. »Nimm meines«, sagte sie und suchte mit zitternden Fingern in ihrem Täschchen, aber dann brachte sie natürlich nur ein winziges Perlmuttmesserchen hervor. Ich suchte meinen Besitz zusammen. Es war sehr wenig, aber es waren genau umrissene, feste, jeden sofort überzeugende Dinge. Es waren 6 bis 7 Stücke. Ich sage 6 bis 7, weil 6 davon zweifellos nur mir gehörten, das 7. aber auch einem Freund gehört hatte, der allerdings vor vielen Jahren unsere Stadt verlassen hatte und seitdem verschollen war. So konnte man also wohl sagen, dass auch dieses siebente Stück mir gehörte. Trotzdem diese Stücke recht einzigartig waren, hatten sie keinen großen Wert. Es war keine Gefängniszelle, denn die vierte Wand war völlig frei. Die Vorstellung, dass auch diese Wand vermauert sein oder werden könnte, war entsetzlich. Denn dann war ich bei dem Ausmaß des Raumes, der 1 Meter tief war und nur wenig höher als ich, in einem aufrechten steinernen Sarg. Nun, vorläufig war sie nicht vermauert. Ich konnte die Hände frei hinausstrecken und, wenn ich mich an einer eisernen Klammer festhielt, die oben in der Decke stak, konnte ich auch den Kopf vorsichtig hinausbeugen. Vorsichtig allerdings, denn ich wusste nicht, in welcher Höhe über dem Erdboden sich meine Zelle befand. Sie schien sehr hoch zu liegen. Wenigstens sah ich in der Tiefe nichts als grauen Dunst, wie auch übrigens rechts und links und in der Ferne. Nur nach der Höhe hin schien er sich ein wenig zu lichten. Es war eine Aussicht, wie man sie an einem trüben Tag auf einem Turm haben könnte. Ich war müde und setzte mich vorn am Rand nieder. Die Füße ließ ich hinunterbaumeln. Ärgerlich war es, dass ich ganz nackt war, sonst hätte ich Kleider und Wäsche aneinander geknotet, oben an der Klammer befestigt und mich außen ein großes Stück unter meine Zelle hinablassen und vielleicht manches auskundschaften können. Andererseits war es gut, dass ich es nicht tun konnte, denn ich hätte es wohl in meiner Unruhe getan, aber es hätte sehr schlecht ausgehen können. Besser nichts haben und nichts tun. Der Kreisel. Ein Philosoph trieb sich immer dort herum, wo Kinder spielten. Und sah er einen Jungen, der einen Kreisel hatte, lauerte er schon. Kaum war der Kreisel in Drehung, verfolgte ihn der Philosoph, um ihn zu fangen. Dass die Kinder lärmten und ihn von ihrem Spielzeug abzuhalten suchten, kümmerte ihn nicht. Hatte er den Kreisel, solange er sich noch drehte, gefangen, war er glücklich. Aber nur einen Augenblick. Dann warf er ihn zu Boden und ging fort. Er glaubte nämlich, die Erkenntnis jeder Kleinigkeit, also zum Beispiel auch eines sich drehenden Kreisels, genüge zur Erkenntnis des Allgemeinen. Darum beschäftigte er sich nicht mit den großen Problemen, das schien ihm unökonomisch. War die kleinste Kleinigkeit wirklich erkannt, dann war alles erkannt. Deshalb beschäftigte er sich nur mit dem sich drehenden Kreisel. Und immer wenn die Vorbereitungen zum Drehen des Kreisels gemacht wurden, hatte er Hoffnung, nun werde es gelingen. Und drehte sich der Kreisel, wurde ihm in atemlosen Laufen nach ihm die Hoffnung zur Gewissheit. Hielt er aber dann das dumme Holzstück in der Hand, wurde ihm übel. Und das Geschrei der Kinder, das er bisher nicht gehört hatte und das ihm jetzt plötzlich in die Ohren fuhr, jagte ihn fort. Er taumelte wie ein Kreisel unter einer ungeschickten Peitsche. Die Versenkung. Atemlos kam ich an. Eine Stange war ein wenig schief in den Boden gerammt und trug eine Tafel mit der Aufschrift »Versenkung«. Ich dürfte am Ziel sein, sagte ich mir und blickte mich um. Nur paar Schritte weit war eine unscheinbare, dicht mit Grün überwachsene Gartenlaube, aus der ich leichtes Tellerklappern hörte. Ich ging hin, steckte den Kopf durch die niedrige Öffnung, sah kaum etwas in dem dunklen Innern, grüßte aber doch und fragte: »Wissen Sie nicht, wer die Versenkung besorgt?« »Ich selbst, Ihnen zu dienen«, sagte eine freundliche Stimme, »ich komme sofort.« Nun erkannte ich langsam die kleine Gesellschaft. Es war ein junges Ehepaar, 3 kleine Kinder, die mit der Stirn kaum die Tischplatte erreichten und ein Säugling noch in den Armen der Mutter. Der Mann, der in der Tiefe der Laube saß, wollte gleich aufstehen und sich hinausdrängen. Die Frau aber bat ihn herzlich, zuerst das Essen zu beenden. Er jedoch zeigte auf mich. Sie wiederum sagte, ich werde so freundlich sein und ein wenig warten und ihnen die Ehre erweisen, an ihrem armen Mittagessen teilzunehmen. Ich schließlich, äußerst ärgerlich über mich selbst, der ich hier die Sonntagsfreude so hässlich störte, musste sagen, leider, leider, liebe Frau, kann ich der Einladung nicht entsprechen, denn ich muss mich augenblicklich, ja wirklich augenblicklich, versenken lassen. Ach, sagte die Frau, gerade am Sonntag und noch beim Mittagessen. Ach, die Launen der Leute, die ewige Sklaverei. Zanken Sie doch nicht so, sagte ich. Ich verlange es ja von Ihrem Mann nicht aus Mutwillen, und wüsste ich, wie man es macht, hätte ich es schon längst allein getan. Hören Sie nicht auf die Frau, sagte der Mann, der schon neben mir war und mich vorzog. Verlangen Sie doch nicht Verstand von Frauen. Es kam Gesang aus einer Kneipe, ein Fenster war geöffnet. Es war nicht eingehakt und schwankte hin und her. Es war eine kleine Hütte, ebenerdig, und ringsum war Leere. Es war schon weit vor der Stadt. Es kam ein später Gast, schleichend, auf den Fußspitzen, in eng anliegendem Kleid, tastete sich vor wie im Finstern, und es war doch Mondlicht. Horchte am Fenster, schüttelte den Kopf, verstand nicht, wie dieser schöne Gesang aus einer solchen Kneipe kam, schwang sich rücklings auf das Fensterbrett, unvorsichtig wohl, denn er konnte sich nicht oben erhalten und fiel gleich ins Innere. Aber nicht tief, denn beim Fenster stand ein Tisch. Die Weingläser flogen zu Boden. Zwei Männer, die bei dem Tisch gesessen waren, erhoben sich und warfen kurz entschlossen den neuen Gast, die Füße hatte er ja noch außen, wieder durch das Fenster zurück. Er fiel in weiches Gras, stand gleich auf und horchte, aber der Gesang hatte aufgehört. Es war einmal ein Geduldsspiel. Ein billiges, einfaches Spiel, nicht viel größer als eine Taschenuhr und ohne irgendwelche überraschende Einrichtungen. In der rotbraun angestrichenen Holzfläche waren einige blaue Irrwege eingeschnitten, die in eine kleine Grube mündeten. Die gleichfalls blaue Kugel war durch Neigen und Schütteln zunächst in einen der Wege zu bringen und dann in die Grube. War die Kugel in der Grube, dann war das Spiel zu Ende. Wollte man es von neuem beginnen, musste man die Kugel wieder aus der Grube schütteln. Bedeckt war das Ganze von einem starken, gewölbten Glas. Man konnte das Geduldsspiel in die Tasche stecken und mitnehmen, und wo immer man war, konnte man es hervornehmen und spielen. War die Kugel unbeschäftigt, so ging sie meistens die Hände auf dem Rücken auf der Hochebene hin und her. Die Wege vermied sie. Sie war der Ansicht, dass sie während des Spiels genug mit den Wegen gequält werde und dass sie reichlichen Anspruch darauf habe, wenn nicht gespielt würde, sich auf der freien Ebene zu erholen. Sie hatte einen breitspurigen Gang und behauptete, dass sie nicht für die schmalen Wege gemacht sei. Das war zum Teil richtig, denn die Wege konnten sie wirklich kaum fassen. Aber es war auch unrichtig, denn tatsächlich war sie sehr sorgfältig der Breite der Wege angepasst. Bequem aber durften ihr die Wege nicht sein, denn sonst wäre es kein Geduldsspiel gewesen. Ich wohnte im Hotel Etthofer. Albian oder Cyprian Etthofer oder noch anders. Ich kann mich an den ganzen Namen nicht mehr erinnern. Ich würde es wohl auch nicht wieder auffinden, trotzdem es ein sehr großes Hotel war. Übrigens auch vorzüglich eingerichtet und bewirtschaftet. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich, trotzdem ich kaum länger als eine Woche dort gewohnt habe, fast jeden Tag das Zimmer wechselte. Ich wusste daher oft meine Zimmernummer nicht und musste, wenn ich während des Tages oder am Abend nach Hause kam, das Stubenmädchen nach meiner jeweiligen Zimmernummer fragen. Allerdings lagen alle Zimmer, die für mich in Betracht kamen, in einem Stock und überdies auf einem Gang. Es waren nicht viele Zimmer, herumirren musste ich nicht. War etwa nur dieser Gang für Hotelzwecke bestimmt, das übrige Haus aber für Mietwohnungen oder anderes? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht wusste ich es auch damals nicht. Ich kümmerte mich nicht darum. Aber es war doch unwahrscheinlich. Das große Haus trug in großen, weit voneinander befestigten, nicht sehr leuchtenden, eher rötlich matten Metallbuchstaben das Wort Hotel und den Namen des Besitzers. Oder sollte nur der Name des Besitzers dort gestanden sein, ohne die Bezeichnung Hotel? Es ist möglich, und das würde dann freilich vieles erklären. Aber noch heute, aus der unklaren Erinnerung heraus, würde ich mich doch eher dafür entscheiden, dass Hotel dort gestanden ist. Es verkehrten viele Offiziere im Haus. Ich war natürlich meist den ganzen Tag in der Stadt, hatte allerlei zu tun und so vieles zu sehen und hatte also nicht viel Zeit, das Hotelgetriebe zu beobachten. Aber Offiziere sah ich dort oft. Allerdings war nebenan eine Kaserne. Vielmehr, sie war nicht eigentlich nebenan. Die Verbindung zwischen dem Hotel und der Kaserne muss anders gewesen sein. Sie war sowohl loser als enger. Das ist heute nicht mehr leicht zu beschreiben. Ja, schon damals wäre es nicht leicht gewesen. Ich habe mich nicht ernstlich bemüht, das festzustellen, trotzdem mir die Unklarheit manchmal Schwierigkeiten verursachte. Manchmal nämlich, wenn ich zerstreut von dem Lärm der Großstadt nach Hause kam, konnte ich den Eingang zum Hotel nicht gleich finden. Es ist richtig, der Eingang zum Hotel scheint sehr klein gewesen zu sein. Ja, es hat vielleicht, trotzdem das freilich sonderbar gewesen wäre, gar keinen eigentlichen Hoteleingang gegeben, sondern man musste, wenn man ins Hotel wollte, durch die Tür der Restauration gehen. Nun mag es also so gewesen sein, aber selbst die Tür der Restauration konnte ich nicht immer auffinden. Manchmal, wenn ich vor dem Hotel zu stehen glaubte, stand ich in Wahrheit vor der Kaserne. Es war zwar ein ganz anderer Platz, stiller, reiner als der vor dem Hotel, ja totenstill und vornehm rein, aber doch so, dass man die zwei verwechseln konnte. Man musste erst um die Ecke gehen und dann erst war man vor dem Hotel. Aber es scheint mir jetzt, dass es manchmal, freilich nur manchmal, anders war. Dass man auch von jenem stillen Platz aus, etwa mit Hilfe eines Offiziers, der den gleichen Weg ging, die Hoteltür gleich finden konnte. Und zwar nicht etwa eine andere, eine zweite Tür, sondern eben die eine gleiche Tür, welche auch den Eingang zur Restauration bildete. Eine schmale, innen mit einem schönen, weißen, bändergeschmückten Vorhang verdeckte, äußerst hohe Tür. Dabei waren Hotel und Kaserne zwei grundverschiedene Gebäude. Das Hotel, hoch im üblichen Hotelstil, allerdings mit einem Einschlag von Zinshaus. Die Kaserne dagegen ein romanisches Schlösschen, niedrig, aber weiträumig. Die Kaserne erklärte die fortwährende Anwesenheit von Offizieren. Dagegen habe ich Mannschaften nie gesehen. Wie ich es erfahren habe, dass das scheinbare Schlösschen eine Kaserne war, weiß ich nicht mehr. Ursache, mich mit ihr zu beschäftigen, hatte ich aber, wie erwähnt, öfters, wenn ich, ärgerlich die Hoteltüre suchend, mich auf dem stillen Platze umhertrieb. War ich aber einmal oben im Gang, war ich geborgen. Ich fühlte mich dort sehr heimisch und war glücklich, in der großen fremden Stadt einen solchen behaglichen Ort gefunden zu haben. Es öffnete sich die Tür und es kam, gut im Saft, an den Seiten üppig gerundet, fußlos, mit der ganzen Unterseite sich vorschiebend, der grüne Drache ins Zimmer herein. Formelle Begrüßung. Ich bat ihn völlig einzutreten. Er bedauerte, dies nicht tun zu können, da er zu lang sei. Die Tür musste also offen bleiben, was recht peinlich war. Er lächelte halb verlegen, halb tückisch und begann. Dann lag die Ebene vor K. Und in der Ferne, weit im Blauen, auf einem kleinen Hügel, kaum zu erkennen, das Haus, zu dem er strebte. Aber es dauerte noch bis zum Abend, und viele Mal war ihm während des Tages das Ziel aus dem Blick entschwunden, bis er auf schon dunkelndem Feldweg plötzlich am Fuße jenes Hügels stand. »Das ist also mein Haus«, sagte er sich. »Ein kleines, altes, klägliches Haus. Aber es ist meines, und in ein paar Monaten soll es anders aussehen.« Und er stieg zwischen Wiesen den Hügel hinauf. Die Tür war offen. Ja, sie konnte gar nicht geschlossen werden, denn der eine Türflügel fehlte. Eine Katze, die auf der Schwelle gesessen hatte, verschwand mit großem Geschrei. So schreien Katzen sonst nicht. Die Türen der zwei Räume rechts und links von der Treppe waren offen. Mit paar halb zerbrochenen alten Möbelstücken ausgestattet, sonst leer. Aber von oben, von der Treppe herab, die sich im Finstern verlor, fragte eine zitternde, fast röchelnde Stimme, wer gekommen sei. K. machte einen großen Schritt über die ersten drei Stufen, die in der Mitte zerbrochen waren. Sonderbarerweise sahen die Bruchstellen frisch aus, als sei es heute oder gestern geschehen. Und stieg hinauf. Auch oben war die Zimmertür offen. Aus den Tagebüchern. 26. Oktober 1913. »Wer bin ich denn?« fuhr ich mich an. Ich erhob mich von dem Kanapee, auf dem ich mit hochgezogenen Knien gelegen war, und setzte mich aufrecht. Die Tür, die gleich vom Treppenhaus in mein Zimmer führte, öffnete sich und ein junger Mann mit gesenktem Gesicht und prüfendem Blick trat ein. Er machte, soweit es im engen Zimmer möglich war, einen Bogen um das Kanapee und blieb in der Ecke neben dem Fenster im Dunkel stehen. Ich wollte nachsehen, was das für eine Erscheinung war, ging hin und fasste den Mann beim Arm. Es war ein lebendiger Mensch. Er sah, ein wenig kleiner als ich, lächelnd zu mir hinauf. Schon die Sorglosigkeit, mit der er nickte und sagte, »Prüfen Sie mich nur«, hätte mich überzeugen sollen. Trotzdem ergriff ich ihn vorn bei der Weste und hinten beim Rock und schüttelte ihn. Seine schöne, starke, goldene Uhrkette fiel mir auf. Ich packte sie und zerrte sie herunter, dass das Knopfloch zerriss, an dem sie befestigt war. Er duldete es, sah nur auf den Schaden hinunter und versuchte nutzlos, den Westenknopf in dem zerrissenen Knopfloch festzuhalten. »Was tust du?« sagte er endlich und zeigte mir die Weste. »Nur Ruhe«, sagte ich drohend. Ich fing an, im Zimmer herumzulaufen. Aus Schritt kam ich in Trab, aus Trab in Galopp. Immer wenn ich den Mann passierte, erhob ich gegen ihn die Faust. Er sah mir gar nicht zu, sondern arbeitete noch immer an seiner Weste. Ich fühlte mich sehr frei. Schon meine Atmung ging in außergewöhnlicher Weise vor sich. Meine Brust fühlte nur in den Kleidern ein Hindernis, sich riesenhaft zu heben. »14. Januar 1914. Wir hatten eine Mulde im Sand ausgegraben, in der wir uns ganz wohl befanden. In der Nacht rollten wir uns im Inneren der Mulde zusammen, der Vater deckte sie mit Baumstämmen und darüber geworfenem Strauchwerk zu und wir waren von Stürmen und Tieren möglichst gesichert. »Vater«, riefen wir oft ängstlich, wenn es unter den Hölzern schon ganz dunkel war und der Vater noch immer nicht erschien. Aber dann sahen wir schon durch eine Spalte seine Füße. Er glitt zu uns herein, beklopfte jeden ein wenig, denn es beruhigte uns, wenn wir seine Hand fühlten, und dann schliefen wir alle förmlich gemeinsam ein. Wir waren außer den Eltern 5 Jungen und 3 Mädchen. Es war zu eng für uns in der Mulde, aber wir hätten Angst gehabt, wenn wir in der Nacht nicht so nahe an und aufeinander gewesen wären. Dezember 1914. Ein Kaufmann war vom Unglück sehr verfolgt. Er trug es lange, aber schließlich glaubte er, es nicht mehr ertragen zu können und ging zu einem Gesetzeskundigen. Er wollte ihn um Rat bitten und erfahren, was er tun solle, um das Unglück abzuwehren oder um sich zum Ertragen des Unglücks fähig zu machen. Dieser Gesetzeskundige hatte vor sich immer die Schrift aufgeschlagen und studierte in ihr. Er hatte die Gewohnheit, jeden, der um Rat kam, mit den Worten zu empfangen: »Gerade lese ich von deinem Fall.« Hierbei zeigte er mit dem Finger auf eine Stelle der vor ihm liegenden Seite. Dem Kaufmann, der auch von dieser Gewohnheit gehört hatte, gefiel sie nicht. Zwar sprach sich der Gesetzeskundige dadurch sofort die Möglichkeit zu, dem Bittsteller zu helfen, und nahm diesem die Furcht von einem im Dunkel wirkenden, niemals mitteilbaren, von niemandem mitzufühlenden Leid getroffen zu sein. Aber die Unglaubwürdigkeit der Behauptung war doch zu groß, und sie hatte den Kaufmann sogar davon abgehalten, schon früher zu diesem Gesetzeskundigen zu gehen. Noch jetzt trat er zögernd bei ihm ein. Juli 1916. Einer lag schwerkrank im Bett. Der Arzt saß beim Tischchen, das an das Bett geschoben war, und beobachtete den Kranken, der wiederum ihn ansah. »Keine Hilfe«, sagte der Kranke, nicht als Frage, sondern als antwortete er. Der Arzt öffnete ein wenig ein großes medizinisches Werk, das am Rande des Tischchens lag, sah flüchtig aus der Entfernung hinein und sagte, das Buch zuklappend, »Hilfe kommt aus Bregenz«. Und als der Kranke angestrengt die Augen zusammenzog, fügte der Arzt hinzu, »Bregenz in Vorarlberg«. »Das ist weit«, sagte der Kranke. August 1917. »Bereitet der Schlange den Weg«, schrie es. »Bereitet den Weg der großen Madame.« »Wir sind bereit«, schrie es zur Antwort. »Wir sind bereit.« Und wir, Wegbereiter, vielgerühmte Steinzerklopfer, marschierten aus dem Busch. »Los«, rief unser immer fröhlicher Kommandant, »los, ihr Schlangenfraß!« Daraufhin hoben wir unsere Hämmer und meilenweit begann das fleißigste Geklopfe. Keine Pause wurde gestattet, nur Händewechsel. Schon für Abend war die Ankunft unserer Schlange angesagt. Bis dahin musste alles zu Staub zerklopft sein. Unsere Schlange verträgt auch das kleinste Steinchen nicht. Wo findet sich gleich eine so empfindliche Schlange? Es ist eben auch eine einzige Schlange. Unvergleichlich verwöhnt ist sie durch unsere Arbeit, daher auch bereits unvergleichlich geachtet. Wir verstehen es nicht, wir bedauern es, dass sie sich noch immer Schlange nennt. Zumindest Madame sollte sie sich immer nennen. Trotzdem sie natürlich auch als Madame unvergleichlich ist. Aber das ist nicht unsere Sorge. Unsere Sache ist es, Staub zu machen. Brief an Max Brod, Prag, 28.08.1904. Es ist sehr leicht, am Anfang des Sommers lustig zu sein. Man hat ein lebhaftes Herz, einen leidlichen Gang und ist dem künftigen Leben ziemlich geneigt. Man erwartet orientalisch Merkwürdiges und leugnet es wieder, mit komischer Verbeugung und mit baumelnder Rede, welches bewegtes Spiel behaglich und zitternd macht. Man sitzt im durcheinandergeworfenen Bettzeug und schaut auf die Uhr. Sie zeigt den späten Vormittag. Wir aber malen den Abend mit gut gedämpften Farben und Fernsichten, die sich ausdehnen. Und wir reiben unsere Hände vor Freude rot, weil unser Schatten lang und so schön abendlich wird. Wir schmücken uns in der inneren Hoffnung, dass der Schmuck unsere Natur werden wird. Und wenn man uns nach unserem beabsichtigten Leben fragt, so gewöhnen wir uns im Frühjahr eine ausgebreitete Handbewegung als Antwort an, die nach einer Weile sinkend wird, als sei es so lächerlich unnötig, sichere Dinge zu beschwören. Wenn wir nun ganz enttäuscht würden, so wäre es zwar für uns betrübend, aber doch wie eine Erhörung unseres täglichen Gebetes, die Folgerichtigkeit unseres Lebens möge der äußeren Erscheinung nach uns gnädigst erhalten bleiben. Wir werden aber nicht enttäuscht. Diese Jahreszeit, die nur ein Ende, aber keinen Anfang hat, bringt uns in einen Zustand, der uns so fremd und natürlich ist, dass er uns ermorden könnte. Wir werden förmlich von einer wehenden Luft nach ihrem Belieben getragen, und es muss nicht ohne Scherzhaftigkeit sein, wenn wir uns im Luftzug an die Stirne greifen oder uns durch gesprochene Worte zu beruhigen suchen, die dünnen Fingerspitzen an die Knie gepresst. Während wir sonst bis zu einem gewissen Maße höflich genug sind, von einer Klarheit über uns nichts wissen zu wollen, geschieht es jetzt, dass wir sie mit einer gewissen Schwäche suchen. Freilich in der Weise, mit der wir zum Spaße so tun, als wollten wir mit Anstrengung kleine Kinder fangen, die langsam vor uns trippeln. Wir durchwühlen uns wie ein Maulwurf und kommen ganz geschwärzt und sammethaarig aus unseren verschütteten Sandgewölben, unsere armen roten Füßchen für zartes Mitleid emporgestreckt. Bei einem Spaziergang ertappte mein Hund einen Maulwurf, der über die Straße laufen wollte. Er sprang immer wieder auf ihn und ließ ihn dann wieder los, denn er ist noch jung und furchtsam. Zuerst belustigte es mich. Und die Aufregung des Maulwurfs besonders war mir angenehm, der geradezu verzweifelt und umsonst im harten Boden der Straße ein Loch suchte. Plötzlich aber, als der Hund ihn wieder mit seiner gestreckten Pfote schlug, schrie er auf. Kss, kss, so schrie er. Und da kam es mir vor. Nein, es kam mir nichts vor. Es täuschte mich bloß so, weil mir an jenem Tag der Kopf so schwer herunterhing, dass ich am Abend mit Verwunderung bemerkte, dass mir das Kinn in meine Brust hineingewachsen war. Aber am nächsten Tag hielt ich meinen Kopf wieder hübsch aufrecht. Am nächsten Tag zog sich ein Mädchen ein weißes Kleid an und verliebte sich dann in mich. Sie war sehr unglücklich darüber, und es ist mir nicht gelungen, sie zu trösten, wie das eben eine schwere Sache ist. Als ich an einem anderen Tage, nach einem kurzen Nachmittagsschlaf, die Augen öffnete, meines Lebens noch nicht ganz sicher, hörte ich meine Mutter in natürlichem Ton vom Balkon hinunterfragen: »Was machen Sie?« Eine Frau antwortete aus dem Garten: »Ich jause im Grünen.« Da staunte ich über die Festigkeit, mit der die Menschen das Leben zu tragen wissen. An einem anderen Tage freute ich mich mit einem gespannten Schmerz über die Erregung eines Tages, der bewölkt war. Dann war eine verblasene Woche oder zwei oder noch mehr. Dann verliebte ich mich in eine Frau. Dann tanzte man einmal im Wirtshaus und ich ging nicht hin. Dann war ich wehmütig und sehr dumm, so dass ich stolperte auf den Feldwegen, die hier sehr steigend sind. Dann einmal las ich in Byrons Tagebüchern diese Stelle. Ich schreibe sie in dieser beiläufigen Art, weil das Buch schon eingepackt ist. Seit einer Woche habe ich mein Haus nicht verlassen. Seit 3 Tagen boxe ich täglich 4 Stunden mit meinem Fechtmeister in der Bibliothek bei offenen Fenstern, um meinen Geist zur Ruhe zu bringen. Und dann war der Sommer zu Ende und ich finde, dass es kühl wird, dass es Zeit wird, die Sommerbriefe zu beantworten, dass meine Feder ein wenig ausgeglitten ist und dass ich sie deshalb niederlegen könnte. Dein Franz K.